herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge des Kompetenznetzwerkes Antidiskriminierung und Diversitätsorientierung. In dieser Folge sprechen Areta Mbaruk von Antidiskriminierung in der Arbeitswelt, ADA Bremen, Hamza Barashet und Eva Maria Andrades vom Antidiskriminierungsverband Deutschland, ADVD, über Antidiskriminierungsberatung.
Also wir haben ja jetzt oft über das AGG gesprochen, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Das gibt es ja mittlerweile seit 2006, war ja eine Umsetzung von europäischen Richtlinien und ist dann 2006 in Kraft getreten in Deutschland. Von Anbeginn an wurde auch über eine Reform gesprochen, das steht ja jetzt auch wieder im Raum. Aber die Frage ist, wie hat denn dieses Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz die Antidiskriminierungsberatung beeinflusst? Was hatte das für Effekte? Und das sowohl für Individuen als auch für Institutionen, also auf individueller Ebene und auf institutioneller Ebene.
Also die Einführung des AGGs war auf jeden Fall ein Meilenstein in der Arbeit für die Beratungspraxis, aber vor allen Dingen ja für den Rechtsschutz für Betroffene von Diskriminierung. Man muss sich vorstellen, vor dem AGG war es noch viel, viel schwieriger bis unmöglich, Diskriminierung zu benennen, Ansprüche zu stellen. Also ich hatte überhaupt gar keinen richtigen Rahmen, mit dem ich das tun konnte. Natürlich konnte man auf einzelne Vorgaben verweisen. Man konnte natürlich immer auf das Grundgesetz referieren. Aber ich hatte keine einfach gesetzliche Anspruch. Es wurde auch nirgends konkret definiert, was ist eigentlich Diskriminierung? Wann ist es keine Diskriminierung? Im Sinne, wann ist es denn sachlich gerechtfertigt? Wer kann sich denn darauf beziehen? Wie kann ich Diskriminierung beweisen? Wer kann mich dabei unterstützen? Wie sieht dieser Prozess aus? Das alles ist im AGG ja niedergelegt. Und ich hatte, also insofern haben die Betroffenen einen Ankerpunkt, eine Grundlage erhalten, um das einzufordern. Im Endeffekt hauptsächlich geht es da um den Anspruch auf Entschädigung. Wenn mir Diskriminierung widerfahren ist, habe ich einen Anspruch auf Entschädigung und Schadensersatz, auch auf Unterlassung und Beseitigung. Es kommt aber seltener zum Tragen. Für die Beratungspraxis, also für die Beratungsstellen, also die es ja schon auch vor der Einführung des AGGs gab, war das ebenfalls ein Meilenstein, weil sie jetzt genauso in ihrer Arbeit sich darauf beziehen konnten. Also Antidiskriminierungsverbände werden sogar genannt im AGG als die Beratungs- und Unterstützungsstellen für Betroffene von Diskriminierung. Sie haben konkret den Auftrag bekommen, also konkret heißt es Antidiskriminierungsverbände, die werden dort definiert, sollen eben Betroffene rechtlich auch beraten und können auch in Prozessen, können Rechtsdienstleistungen vornehmen, wie eben die Geltendmachung und andere Sachen und können natürlich eben auch vor Gericht als Beistände auftreten. Das ist noch lange nicht so viel wie die Verbandsklage. Das ist nur ein Aspekt, aber auch nicht ganz unwichtig. Sie sind sozusagen verankert worden. Ihre Aufgaben sind verankert worden im AGG. Und das hat natürlich eine Kraft ausgelöst im Sinne von, wir können uns jetzt darauf berufen. Wir haben hier eine klare Funktion auch. Es ist unser gutes Recht auch. Es ist nicht nur ein moralisches Recht, also für die Betroffenen nicht nur ein moralisches Recht, über Diskriminierung zu sprechen und das einzuklagen, Antidiskriminierung, sondern wir haben jetzt eine gesetzliche Grundlage, auf der wir stehen, auf der wir arbeiten und auf die wir uns berufen können. So gesehen hat es einen riesigen Effekt gehabt. Und wir sehen ja auch, dass es nicht nur einen Effekt gehabt hat, die im Sinne von einer Zunahme auch an Antidiskriminierungsberatungsstellen, auch Fällen, die vor Gericht gelandet sind, Rechtsprechung, wenn das auch noch zum Teil überschaubar ist, sondern es hat ja dieses ganze Feld auch weiterentwickelt. Wir sehen, es gibt Forschungen, es gab sehr viel mehr Forschung, es gibt Studien dazu, es gibt Erhebungen zur Diskriminierung, die es früher in der Form nicht gab. Also es hat dem ganzen Thema einen unglaublichen Schub und eine Relevanz, zu einer Relevanz verholfen, die es eben früher nicht hatte. Ich denke, das ist einmal der positive Effekt dieser Gesetzgebung.
Ich will dem jetzt nicht ganz widersprechen, aber würde trotzdem noch mal ganz kurz kritisch anmerken wollen, das hat auf jeden Fall was bewirkt. Aber da ist auch erst nach des Inkrafttretens Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz als Projekt gegründet worden. Und gleichzeitig der Prozess, dieser diskursive Prozess, wie
wir müssen jetzt ein Gesetz machen. Also Deutschland hat sich ja sehr schwer getan. Also das möchte ich gerne nochmal erinnert wissen, dass es für Deutschland sehr schwer war, überhaupt ein Gesetz zu entwerfen. Und dann ist auch die Frage, welche Interessen wurden da berücksichtigt und welche wurden vielleicht nicht gehört. Man kann sagen, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist das Ergebnis der elementaren Kräfte zu der Zeit. Und ja, es wurde sehr schnell auch von einer Novellierung gesprochen. Und da bin ich mir aber gar nicht sicher. Ich habe jetzt das Gefühl gehabt, das erste Mal auch mit so einem, ich habe sehr viel Hoffnung reingesetzt, dass es jetzt kommt, weil es auch im Koalitionsvertrag ja eigentlich festgelegt wurde. Und jetzt sehen wir, es rückt doch wieder nach hinten. Ich würde sagen, dass es aber trotzdem natürlich eine gute Wirkung gehabt hat im Sinne von tatsächlich eine diskursive Wirkung, eine Wirkung, dass jetzt überhaupt über Diskriminierung als Thema und nicht nur als Befindlichkeit gesprochen wird. Also es ist nicht nur es wurde auch auf eine strukturelle Ebene gehoben. Ich weiß nicht ganz genau, ob es wegen des Gesetzes war oder wegen des Diskurses drumherum. Es ist nicht mehr einfach nur, du bist zu empfindlich und das ist auf einer individuellen Ebene passiert. Herr Meier hat Herrn Y diskriminiert, sondern dass jetzt wirklich auch geguckt werden muss innerhalb der Institutionen. Was ist denn da passiert? Es gibt eine klare Vorgabe ja auch, was Institutionen und Unternehmen bereitstellen müssen an Infrastruktur für Beschwerdevorgänge. Das andere, worüber wir aber auch schon geredet haben, ist, dass ein Gesetz, erstmal ist es halt einfach was niedergeschrieben ist und es lebt eigentlich davon, dass Leute dieses Recht auch für sich beanspruchen und den Klageweg gehen und dadurch, das muss ich euch ja als Juristin vielleicht nicht erzählen oder vielleicht könnt ihr das sogar viel besser erzählen, wie dann eigentlich so ein Gesetz belebt wird und auch genutzt werden kann, weil erstens der Diskurs geht weiter. Wir sprechen heute ganz anders über Diskriminierung als 2006. Das andere ist, dass ja, je mehr Fälle es gibt, desto mehr Fälle gibt es auch, auf die man verweisen kann, wie sowas ausgelegt werden kann, dadurch, dass der Diskurs teilt.
Ich würde jetzt gar nicht sagen, es gibt positive und negative Effekte, weil das ist halt so ein bunter Mix, ne? Also wie das halt mit dem Recht ist, es benennt erstmal was, macht dadurch auch was besprechbar, rückt einen Diskurs vielleicht auch im Vordergrund oder der kommt dann in Räume, in denen er vorher nicht stattgefunden hat oder Personen müssen sich damit auseinandersetzen, die sich eigentlich nicht damit auseinandergesetzt hätten. Ja, zum Beispiel im Arbeitskontext ArbeitgeberInnen vielleicht jetzt nicht so interessiert an dem Thema sind oder es nicht so wichtig finden, die sind eben verpflichtet, sich damit auseinanderzusetzen, weil das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz das fordert. Das ist ein Effekt. Der andere Effekt, den wir auch viel besprochen haben, ist natürlich, das Recht kategorisiert und das Recht beschränkt auch. Ja, also das Recht reduziert damit auch Erfahrungen auf etwas und manche Erfahrungen sind eben kommen gar nicht darin vor, sind gar nicht mit umfasst. Auch das macht was aus auf diskursiver Ebene, weil es zum Beispiel dann Personen gibt, die sagen, ja, es ist ja keine rechtliche Diskriminierung, also ist es keine Diskriminierung. Also diese Reduktion passiert ja auch ganz viel, gerade eben von Seiten der Personen, die jetzt vielleicht nicht so politisch interessiert oder nicht so diskriminierungskritisch sind, nicht so politisch interessiert an dem Thema Diskriminierung oder an Diskriminierungsabbau. Und ich finde schon, dass das AGG sehr stark individualisiert durch die Art und Weise, wie es eben funktioniert. Es wird eben gesagt, du betroffene Person, du hast eine Diskriminierung erlebt. Jetzt wird geprüft, ob die durch das AGG geschützt wird. Und wenn ja, dann kannst du, betroffene Person, vor Gericht dagegen vorgehen und einen Anspruch auf Entschädigung geltend machen. Ganz vielen Personen geht es ja gar nicht um diese Entschädigung, die ja jetzt auch also in finanzieller Form dann passiert. Und ganz viele Personen sagen ja, hey, ich will, dass das anerkannt wird von der anderen Seite, von der diskriminierungsverantwortlichen Seite. Ich will, dass Verantwortung übernommen wird. Ich will eine Entschuldigung. Ganz viele wollen eine Entschuldigung. Mhm. Und ganz viele Personen wollen auch einfach nur, dass das nicht nochmal passiert. Also ihnen selbst nicht oder andere nicht. Ob da das AGG das richtige Instrument ist, ist fragwürdig. Ne? Das ist tatsächlich, also kann es sein, vielleicht ist es das in manchen Fällen, dass dann auch eine Reflexion passiert in den diskriminierungsverantwortlichen Räumen. Aber erfahrungsgemäß bringt ein Rechtsstreit ja auch eine sehr hohe Eskalationsstufe mit sich und auch eher so eine Verhärtung vielleicht. Und diese Wirkung, das ist eben sehr stark individualisiert, das ist auch was, was so, wozu ich gemischte Gefühle habe, aus beraterischer Perspektive.
Also dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ich habe jetzt sozusagen von den Positiven erstmal gesprochen. Wenn man das jetzt so, sage ich mal, historisch anschaut, wo standen wir vor 30, 40 Jahren, dann ist es ein Fortschritt, ne, dass es über das Gesetz besprechbarer geworden ist, dass es eine Verpflichtung geworden ist, es konkretisiert, wie du gesagt hast, dass sich Institutionen damit auseinandersetzen müssen und nicht mehr, wenn sie das gut finden oder gerade Lust darauf haben, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich stimme dem auch zu, dass es nicht unbedingt dazu führt, dass es eine wirklich ernsthafte Auseinandersetzung gibt, sondern dass es auch zum Teil dazu führt, dass Arbeitgeber beispielsweise nur die Vorgaben nach außen beachten, aber nach innen und auf der Ebene der Haltung und des wirklichen Interesses das nicht durchgedrungen ist, ne, sondern das immer noch sozusagen auf so einer oberflächlichen Ebene gesehen und genutzt wird. Also gerne auch, wie wir wissen, um auch aus Marketinggründen, ne, das ganze Thema Diversity, ja, das ist ja etwas, was auch einen wahnsinnigen Schub erlebt hat in den letzten Jahren. Also und sozusagen die nette, ja, die positive Benennung eigentlich ist, ne, also alle wollen Diversity, Diversität fördern und das ist ein Riesenthema und auch ein Riesenmarkt geworden. Und mit Diskriminierung, Antidiskriminierung wird sich doch sehr viel weniger beschäftigt. Das ist sozusagen die böse Seite der Medaille, gehört zwar irgendwie dazu, aber nur wirklich in dem Rahmen, in dem es verpflichtend ist. Ne? Also, und wir tun ja schon so viel für Diversität. Das muss doch ausreichen. Genau, weil Diskriminierung gibt's nicht, weil wir machen ja ganz viel zu Diversität. Deswegen gibt es keine Diskriminierung. Auch diese Entwicklung, ne, gehört ganz sicher dazu. Auch wieder gleichzeitig sehe ich aber auch an den Anfragen an uns als ADVD, aber auch ins Kompetenznetzwerk, die Suche nach, wie können wir das denn eigentlich gut umsetzen? Was bedeutet das eigentlich? Ne? Was bedeutet denn Diskriminierung, kritische Organisationsentwicklung, Antidiskriminierung in Institutionen? Was müssen wir denn tun? Und ich nehme da schon auch ernsthafte Anfragen und einen ernsthaften Willen da. Stelle ich da fest, so, das kann man, glaube ich, schon sagen, scheitert dann aber an anderen Punkten, nämlich auch Frage von Ressourcen und Fragen von auch einer langfristigen Arbeit. Das ist nicht etwas, was man mit ein oder zwei Workshops macht, sondern das ist ein Prozess, in dem man sich begibt und Prozesse dauern lange. Ja, die brauchen viel Zeit, Geduld, ernsthaften Willen, professionelle Begleitung. Und ich glaube, dazu haben Andres und Katja auch in ihrem Teil darüber gesprochen, dass sie erstmal Räume schaffen müssen, um das ernsthaft zu besprechen und sich das anzuschauen. Das ist eben auch eine, ja, das sind dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen. Und das Thema AGG, Antidiskriminierung und Beschwerdestelle ist häufig so ein Einfallstor. Wir betten das auch immer ein und sagen, naja, es reicht nicht, wenn ihr jetzt eine Beschwerdestelle da eingerichtet habt, sondern ihr müsst das im gesamten Prozess sehen, wenn ihr es ernst meint. Und das ist eben, das braucht eben viel Zeit.
Ja, das ist ein Marathon und halt kein Sprint. Ne? Und das ist, was wir auch immer wahrnehmen als Kader, dass Unternehmen, wenn sie denn sich für das Thema öffnen, erstmal denken, wir machen das mal eben nebenher. Und wir sourcen es auch irgendwie so ein bisschen aus. Es sind dann irgendwie so 2-3 Leute, die sich mal um dieses Thema kümmern. Mhm. Und es wird gar nicht gesehen, dass es um das gesamte Unternehmen geht, egal an welcher Stelle. Und dass alle auch mit einbezogen werden müssen, ja, in den Prozess.
Ich möchte noch was ergänzen, weil wenn wir über Antidiskriminierungsgesetzgebung sprechen, dann schauen wir ganz viel Richtung AGG, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Aber es gibt ja zum Beispiel in Berlin das Landesantidiskriminierungsgesetz, das 2020 in Kraft getreten ist. Das war ja auch ein jahrelanger politischer Kampf, auch von zivilgesellschaftlichen AkteurInnen, von Antidiskriminierungsberatungsstellen, der da mit drin steckt. Und dann ist es erfreulicherweise tatsächlich 2020 in Kraft getreten und hat damit auch ganz wichtige Rechtslücken geschlossen, nämlich eben den rechtlichen Diskriminierungsschutz im Bereich des staatlichen Handelns, ja, also durch PolizistInnen, durch Behörden des Landes Berlin. Und das gibt es bisher ja nur in Berlin und in anderen Bundesländern ist es aber, gibt es schon Entwürfe oder ist es hoffentlich auf dem Weg? Und da auch nochmal zu sehen, was da für eine Entwicklung stattgefunden hat von 2006 bis 2020 und wie auch die Sprache sich verändert hat, wie auch eine Erweiterung von Merkmalskatalog, also welche Diskriminierungsdimension geschützt ist, passiert ist, dass dann Verbandsklagerecht mit drin ist. Und das ist ja auch, das hat eine ganz starke Signalwirkung, auch würde ich sagen, ne? Auch wenn es jetzt erstmal nur für das Land Berlin anwendbar ist, ist es ja auch eine Orientierung vielleicht für andere LandesgesetzgeberInnen.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr zu hoffen, dass sich auch andere Bundesländer auf den Weg machen. Auf jeden Fall. Also ich denke, auch das kann man durchaus sagen, ist ein Effekt der Einführung des AGGs, dass wir gleichzeitig gesehen haben, es gibt Lücken. Das AGG hat von Anfang an Lücken gelassen in verschiedenster Richtung, also nicht nur Anwendungsbereich, sondern auch im Bereich von, wer ist eigentlich geschützt durch das AGG. Daraus hat sich eben auch durch Zivilgesellschaft, durch Beratungsstellen die Forderung entwickelt, dass diese Schutzlücken auf Landesebene geschlossen werden müssen. So, das ist, wie du gesagt hast, ja nur in Berlin bisher passiert. Aber ich denke auch, das ist sozusagen auch aus dieser Entwicklung des AGGs und wie wird es in der Praxis und wie wir gesehen haben, wir kommen an ganz vielen Stellen nicht weiter, weil das AGG nicht greift, hat sich eben auch da in Berlin damals ein Bündnis gegründet, was dafür gekämpft hat. Auch das passiert nicht von alleine, sondern es sind auch wiederum Kämpfe von Zivilgesellschaft, von Beratungsstellen, Communities, die das vehement und kontinuierlich einfordern mussten. Und dann ist es geglückt. Und das ist das, was hoffentlich den anderen Bundesländern noch bevorsteht. Und wir hoffen, dass wir in den nächsten Jahren noch weitere Landesantidiskriminierungsgesetze begrüßen können. Und vor allen Dingen, was wir jetzt schon mehrmals erwähnt haben, natürlich auch die Reform des AGGs irgendwann erleben dürfen. Ja, wir haben jetzt über ganz vieles gesprochen. Wir haben angefangen, darüber zu sprechen, was ist eigentlich Antidiskriminierungsberatung, was ist Diskriminierung, was passiert da in der Beratung, was sind so die Herausforderungen, die Rahmenbedingungen der Antidiskriminierungsberatungsstellen, die unterschiedlich sind. Wir haben so das Feld mal so ein bisschen geöffnet, sind dann auch zu rechtlichen Reformen und Entwicklungen gekommen, Effekte. So, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt so einmal so einen ganz breiten Aufriss gemacht. Jeder einzelne Punkt, denke ich jetzt, könnte eine Vertiefung gebrauchen auch. Ne? Also ich glaube, wir könnten 10 Folgen machen und nochmal in die Tiefe gehen zu, was ist Antidiskriminierungsberatung, bis hin Rahmenbedingungen, politische Entwicklungen, die wir jetzt gar nicht genannt haben. Also viel Spaß gemacht. Ich fand es ganz spannend und nehme auch ganz viel mit noch an Ideen für vielleicht weitere Podcasts und will mich bei euch beiden bedanken für das Gespräch. Ich fand es schön und ich hoffe, die Hörerinnen können damit was anfangen und es ist auch hilfreich vielleicht auch, und das hatten wir ja auch, die Idee auch für Betroffene von Diskriminierung, dass sie auch verstehen und wissen, was sie in der Antidiskriminierungsberatung erwarten können.
Ja, danke auch von mir an euch beide für das gute Gespräch. Ich nehme das mit, was ich ganz oft mitnehme, nämlich es gibt ganz viel zu besprechen und wir können noch ganz viel weiter sprechen und es ist schon ganz viel wichtige Arbeit getan worden, auf der wir aufbauen. Es gibt aber auch immer noch ganz viel zu tun. Ich hoffe, dass wenn wir uns das nächste Mal darüber unterhalten, dass wir von weiteren positiven Entwicklungen auch sprechen können. Das wünsche ich mir wirklich sehr.
Also ich bedanke mich auch bei euch beiden. Ich fand es sehr, sehr schön und auch bei dir möchte ich mich bedanken, dem Mann an der Technik. Und ich nehme auf jeden Fall ganz viel mit, auch jetzt nochmal das, was du vorhin gesagt hast, über dass das AGG schon ganz schön individualisiert, da muss ich auch nochmal zustimmen. Und da denke ich, glaube ich, auch auf den Weg zurück nochmal drüber nach. Ich nehme auf jeden Fall, also mir macht vor allen Dingen Hoffnung, in solchen Gesprächen zu sein mit euch, die ihr auch so engagiert seid im AGVD. Und ich immer wieder feststelle, wie viel Expertise in dieser Institution, aber auch in den einzelnen Beratungsstellen ist. Und hoffe, dass auch von politischer Seite weiterhin an diesem Thema, an diesen Themen gearbeitet wird und dass alle Bundesländer halt Landesantidiskriminierungsgesetze haben und dass nicht so ein Effekt passiert wie, jetzt gibt es wichtigere Themen und dann fällt es halt einfach hinten runter. Also für Bremen ist es eigentlich auch geklärt, es hat im Koalitionsvertrag stehen, LADP. Ich gehe davon aus und ich hoffe sehr, dass das dann was ist, dass ich beim nächsten Mal berichten kann. da weitergegangen wird. Dankeschön.
Gefördert wird das Kompetenznetzwerk im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mehr dazu online unter www.kn-ad.de. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFZA dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung.